Der Glaube umfasst die Vergebung der Sünden. Von Karl Olof Rosenius. Wenn wir unsere Sünden bekennen. Wenn wir unsere Sünden bekennen, so ist er treu und gerecht, dass er uns die Sünden vergibt und reinigt uns von aller Untugend. 1. Johannes 1, Vers 9. Johannes sagt hier, wenn wir unsere Sünden bekennen. Wir sehen aus dem Zusammenhang, was er mit dem Bekennen der Sünde meint. Er hat vorher von denen gesprochen, die in der Finsternis wandeln. Ihr Kennzeichen ist es, dass sie ihre Sünde leugnen und sich auf diese Weise selbst betrügen. Das Entgegengesetzte ist es, seine Sünden zu bekennen. Er meint also nicht ein oberflächliches und aufgesagtes Sündenbekenntnis. Er denkt an einen Sünder, der über seine Sünde bekümmert ist. Doch nun gibt es verschiedene Arten von Bekümmernis. Einer kann eine gewisse Reue über seine Sünden haben und doch in der Sünde leben. Das sehen wir aus Sauls Geschichte. Er bekannte, dass er des Herrn Gebote und Befehle übertreten hatte. Aber er suchte nie eine ganze Aussöhnung mit Gott. So war es auch mit Pharao. Er sagte, »Ich habe mich versündigt an dem Herrn, eurem Gott und an euch.« Doch das Bekenntnis kam nur daher, dass die Krankheit ihn plagte. Kain bekannte auch, »Meine Sünde ist größer, als dass sie mir vergeben werden könnte.« Aber er ging fort von dem Angesicht des Herrn und suchte nicht seine Gnade. Und Judas rief aus, »Ich habe übel getan, dass ich unschuldig Blut verraten habe.« Daraus sehen wir, zu einem rechten Sündenbekenntnis gehört eine ganze Bekehrung. Und die geschieht nur durch das Wirken des Geistes Gottes an unserem Herzen. Da wird die Sünde zu einem Verbrechen gegen Gott. Sie betrübt uns so, dass wir sie bekennen und um Gnade flehen müssen. Manche bekennen ihre Sünden mit bitterem Schmerz, aber nur aus Angst vor den Folgen der Sünde. Nicht die Sünde selbst betrübt das Herz. Auch hat man keine Sehnsucht nach einer Gemeinschaft mit Gott. Man fühlt nur einen gelegentlichen Schmerz über die Sünde und bleibt doch in der Knechtschaft der Sünde. Wenn man die Sünde recht bekennen soll, dann muss Gottes Stimme das Gewissen getroffen und erweckt und die Seele unter Gottes gerechtes Urteil geworfen haben. Der Sünder muss aber auch Hoffnung auf Gottes Erbarmen haben, damit er die Gnade suchen kann. Wer nichts von der Gnade weiß, kommt nicht zu Gott. Soll man bekennen können, muss ein Funke Glaube da sein. Solange Adam und Eva nur die Sünde und das Urteil kannten, flohen sie vor Gott. So war es auch mit David. Er hielt Abstand von Gott und wollte die Sünde nicht bekennen. Aber zuletzt sagte er, »Ich will dem Herrn meine Übertretungen bekennen. Da vergabst du mir die Schuld meiner Sünde.« Wer sehen will, wie ein rechtes Sündenbekenntnis sein soll, der lese den 51. Psalm. Nur auf einige Punkte wollen wir hier hinweisen. Obwohl David sich schwer gegen Uriah versündigt und großes Ärgernis unter den Menschen verursacht hatte, übergeht er doch dies und ruft aus, »An dir allein habe ich gesündigt und übel vor dir getan.« Wir bemerken auch, dass nicht nur die groben Sündenausbrüche ihn betrüben. Er sieht mit Schmerzen auf die böse Natur und sagt, »Siehe, ich bin als Sünder geboren, und meine Mutter hat mich in Sünden empfangen.« Das Allerwichtigste ist also, die böse Natur und das Verderben des Herzens zu erkennen. Wenn man nur einige Tatsünden sieht, aber nicht nach der Sünde im Herzen fragt, wird man nie recht hilflos und verloren und darum auch niemals recht frei gemacht und selig in Christus. Das Wichtigste ist es darum, dass man das Verderben des Herzens kennt, das sich in Verachtung Gottes, Sicherheit, Unglaube, Härte, Heuchelei und allem Bösen äußert. Da entspricht unserer Erfahrung der eigenen Beschreibung Gottes von unserem Herzen als böse und trügerisch. Wenn man das erfährt, findet man nicht, dass das Urteil des Wortes zu hart ist. Im Gegenteil, man findet kaum Worte genug dafür, wie schlimm es wirklich ist. Aber ich fühle die Sünde nicht, sagst du. Ich bin so hart und leichtsinnig. Ja, aber gerade diese Sicherheit, Härte und Leichtsinnigkeit ist die Quelle der Sünde. Jetzt erkennst du die Bosheit des Herzens, und das ist notwendig. Ich bin aber nicht zerknirscht, demütig und reuevoll, im Gegenteil, hart, sicher und leichtsinnig, sagst du. Ja, so bist du, und dies Verderben musst du fühlen. Das muss dich ängstlich und erschrocken machen. Für die aber, die ihre Sünden und ihre Sünde bekennen, gilt der trostreiche Zusatz: Gott ist treu und gerecht, dass er uns die Sünden vergibt. Denke daran, dass das Gesetz nicht mehr ausrichten kann, als dich sündig und die Sünde groß und schrecklich zu machen. Vergiss auch nicht, dass Gott nichts mehr will, als dir nun Gnade geben zu dürfen. Der Widerstand des Herzens ist gebrochen. Nun gibst du Gott recht, wenn er dich richtet. Du kommst jetzt ins Licht und richtest dich selber. Wenn du es nur wagen könntest, würdest du gerne Jesus annehmen. Nun steht aber doch, wie viele ihn aufnahmen, denen gab er Macht, Gottes Kinder zu werden. Wer hat denn Gnade und Seligkeit nötig, wenn nicht diese Elenden, die sich selbst richten? Und wer es tut, ist offen für die Gnade, und ihnen wird sie verkündigt. Wenn du noch nicht von Gott geboren bist und noch nicht die Kraft des Glaubens hast, aber doch offen für Gottes Wort bist, ja, dich selbst strafst und richtest, dann bist du schon Gegenstand aller Gnade Gottes und seines Trostes. Darum kannst du freimütig zum Gnadenthron treten. Da darfst du alle deine Sünden und dein ganzes Elend bekennen, und du wirst gerecht gemacht und von Gott geboren werden, auch wenn du es nicht gleich in deinem Herzen fühlst. Ist Gott treu und gerecht? Was bedeutet das, Gott ist treu? Das bedeutet, dass Gott uns nicht im Stiche lässt, sondern alles hält, was er verspricht. Er macht keinen Unterschied. Alle Menschen sind ihm gleich lieb und bekommen dieselbe Gnade. Sind wir untreu, so bleibt er doch treu. Er kann sich selbst nicht verleugnen. 2. Timotheus 2, Vers 13. Was bedeutet nun das Wort gerecht? Es scheint, als wäre ein Widerspruch zwischen gerecht und vergibt. Dass sie aber doch wirklich zusammengehören, hat seine Voraussetzung in dem, was Jesus für uns getan hat. Es ist keine Einbildung, sondern eine herrliche Wirklichkeit, dass Gott seinen Sohn zur Versöhnung für unsere Sünden gab, dass der Herr unsere Sünden auf ihn warf und den Schuldbrief ans Kreuz nagelte. Nun ist Gott gerecht, dass er von uns nicht fordert, was sein Sohn an unserer Stelle getan hat. Wenn wir kommen und unsere Schuld bekennen, gibt er uns, was so teuer erworben ist, nämlich Vergebung der Sünden. Davon spricht Paulus in Römer 3, die Verse 25 und 26. Den hat Gott für den Glauben hingestellt in seinem Blut als Sühnopfer, damit Gott erweise seine Gerechtigkeit, auf dass er allein gerecht sei und gerecht mache den, der da ist des Glaubens an Jesus. Hätte Gott die Sünde vergeben, ohne Christus zu einem Sühnopfer zu machen, wäre er nicht gerecht geworden. Die göttliche Gerechtigkeit forderte die Bestrafung der Sünde. Aber nun hat Gott seinen eigenen Sohn zur Versöhnung für alle unsere Sünden gegeben. Und nun kann er Sünden vergeben. Das kann er vollkommen nach Gesetz und Gerechtigkeit tun, da sie durch Christi Tod ganz zufriedengestellt sind. O, dass wir doch einmal Licht erhielten in dieser großen Wahrheit, dass unsere Kindschaft bei Gott auf rechtmäßigen Grunde ruht. Wenn einer für alle gestorben ist, so sind sie alle gestorben. Denn er hat den, der von keiner Sünde wusste, für uns zur Sünde gemacht, auf dass wir würden in ihm die Gerechtigkeit, die vor Gott gilt. 2. Korinther 5, die Verse 14 und 21. Wenn nun Christus für uns alles gut gemacht hat und wir die Versöhnung annehmen wollen, dann ist es gerecht, dass alle unsere Sünden nichts gelten und uns nicht angerechnet werden. Und wie sollten wir getrost und froh sein können, wenn sich die Gnade nicht auf Gerechtigkeit gründete, auf ein hohes göttliches Recht? Dann müssten wir fürchten, dass Gott über unser Elend ermüden würde. Aber Gottlob, er ist mit der ewig geltenden Versöhnung vollkommen zufrieden. Es ist also gesetzlich und rechtlich begründet, dass wir Gnade und Kindschaft bei Gott haben. Die Bezahlung der Schuld ist von Gott anerkannt. Gott ist gerecht, so dass er nicht beides fordert, das Lösegeld und den Losgekauften. Davon sagt Luther, wenn Gott dir zornig zu sein scheint, als ob er dich verwerfen wolle, dann sage also, gnädiger Gott, dann müsstest du zuerst das Lösegeld, deinen geliebten Sohn, verwerfen. Aber du wirst ihn gewisslich niemals verwerfen. Welche Gnade und Seligkeit! Bist du in der Krise der Bekehrung und darum bekümmert? Oder bist du ein alter Christ, der seine Sünde und sein Elend fühlt? Bekenne mit David, wie schlecht es mit dir steht. Dann wird Gott sein Versprechen einlösen und gerecht mit dir handeln, indem er vergibt. Du hast sogar ein Recht, dich auf das zu berufen, was vor Gott ewig gilt. Gott ist treu, merke es dir. Sein Wort ist ewig, sein Friedensbund schwankt nicht. Glaubst du es nicht? Kann man sich nicht auf das verlassen, was der Herr sagt? Könnte er mit dem Sünder sein Spiel treiben, indem er ihm erst die herrlichsten Versprechungen macht und ihn dann nicht annimmt, wenn er zu ihm kommt? Nein, du weißt es, dass Gott treu, ewig treu ist. Das ist sein Versprechen. So kommt denn und lasst uns miteinander rechten, spricht der Herr. Wenn eure Sünde auch blutrot ist, soll sie doch schneeweiß werden. Und wenn sie rot ist wie Scharlach, soll sie doch wie Wolle werden. Jesaja 1, Vers 18. Jesus erzählt vom Zöllner, der von Ferne stand und betete: Gott sei mir Sünder gnädig. Er ging gerechtfertigt in sein Haus. Vom verlorenen Sohn sprach Jesus: Da er aber noch ferne von dannen war, sah ihn sein Vater, und es jammerte ihn, lief und fiel ihm um seinen Hals und küsste ihn. Lukas 15, Vers 20. Ist das nicht glaubwürdig? Sollte der Heiland uns auffordern, zu ihm zu kommen, und wenn wir kommen, uns nicht annehmen? Oh nein, so handelt Gott nicht. Gott ist treu und gerecht, dass er uns die Sünden vergibt und reinigt uns von aller Untugend. 1. Johannes 1, Vers 9. Dass er uns die Sünden vergibt. Ein ehrlicher Christ ist oft darüber bekümmert, dass er nicht die Gnade in seinem Herzen fühlt, sondern nur die Sünden. Davon spricht Luther in seiner Osterpredigt. Nun erhebt sich allhier eine Frage. Dieweil denn Christus den Tod und unsere Sünden weggenommen hat und mit seiner Auferstehung uns gerecht gemacht, warum wir doch noch die Sünde und den Tod in uns fühlen? Denn die Sünden beißen noch, das Gewissen sticht, und dasselbe böse Gewissen macht dann die Furcht der Hölle. Aber es ist zweierlei Art, zu fühlen und zu glauben. Das Fühlen ist wieder den Glauben, der Glaube wieder das Fühlen. Darum muss man hier vom Fühlen abtreten und nur das Wort in die Ohren fassen und danach ins Herz schreiben und daran hangen, wenn es gleich keinen Schein hat, dass meine Sünden von mir hinweg sind, wenn ich sie gleich in mir noch fühle. Das Fühlen muss man nicht ansehen, sondern fest darauf dringen, dass der Tod, die Sünde und Hölle überwunden sind, ob ich gleichwohl fühle, dass ich im Tode, in der Sünde und Hölle noch stecke. Denn obgleich das Fühlen der Sünde noch in uns bleibt, so geschieht es doch nur allein darum, dass es uns zum Glauben treiben und den Glauben stark machen soll, dass wir wieder alles fühlen, das Wort aufnehmen und danach das Herz und Gewissen immerzu auf Christum knüpfen. So führt uns denn der Glaube fein stille, wieder alles fühlen und begreifen der Vernunft durch die Sünde, durch den Tod und durch die Hölle. Danach sehen wir die Erlösung vor Augen. Da werden wir denn erst recht vollkömmlich gewahr, was wir geglaubt haben, nämlich, dass der Tod und alles Unglück überwunden ist. Da nehmt ein Gleichnis von den Fischen im Wasser. Wenn sie ins Netz kommen und gefangen sind, so führt man sie fein leise daher, dass sie sich auch nicht anders dünken lassen, sie sind noch im Wasser, Aber wenn man sie herauszeucht an das Ufer, da sind sie bloß, da zappeln sie dann und fühlen erst, dass sie gefangen sind. Also geht's auch hier mit den Seelen, wenn sie mit dem Evangelium, welches Christus mit einem Netz vergleicht, gefangen sind. So knüpfet dasselbige Wort das arme Herz auf Christum und führet es fein Gemach und Stille aus der Hölle und aus der Sünde. Wiewohl die Seele noch die Sünde fühlet und meint, sie sei noch darinne. Da erhebt sich denn ein Kampf, dass das Fühlen herstreitet wider den Geist und Glauben, der Geist und Glaube wider das Fühlen. Und je mehr der Glaube zunimmt, umso mehr das Fühlen abnimmt und umgekehrt. Die Sünden sind noch in uns als Hoffart, Geiz, Zorn und wie sie heißen. Allein darum, dass sie uns treiben zu dem Glauben, auf dass der Glaube von Tag zunehme. Soweit Luther. Das meinte auch Jesus, als er zu Thomas sagte, »Weil du mich gesehen hast, Thomas, so glaubst du. Selig sind, die nicht sehen und doch glauben.« Johannes 20, Vers 29. Andere haben andere Schwierigkeiten. Sie sagen, »Wohl glaube ich, dass meine Sünden mir vergeben sind, aber im täglichen Leben bin ich nicht, wie ich sein müsste. Darum kann ich nicht glauben, dass ich Gnade bei Gott habe.« Es ist aber ein Irrtum, wenn man glaubt, dass man nur in der ersten grundlegenden Bekehrung Vergebung der Sünden bekommt, so dass man von da an sündenfrei und rein leben kann und dadurch Gottes Freundschaft behält. Nein! Alle ehrlichen Christen, auch die größten Heiligen, haben täglich Vergebung der Sünden nötig, weil sie täglich viel sündigen. Wenn wir sagen, wir haben keine Sünde, so verführen wir uns selbst, und die Wahrheit ist nicht in uns. 1. Johannes 1, Vers 8. Doch ebenso sicher ist es, dass wir in Christus eine vollkommene Gerechtigkeit haben, die nicht nur die überwundenen Sünden zudeckt, sondern auch die, mit denen wir täglich kämpfen und unter denen wir täglich leiden. Vor Gott haben wir schon die Gerechtigkeit, die das Gesetz fordert. Darum sind die Mängel in deinem Leben, gerade die Sünde, für die du deine tägliche Vergebung hast. Vielleicht sagt hier jemand, wenn es wahr ist, dass Christi Gerechtigkeit alle unsere Sünden bedeckt, auch die, die wir noch nicht überwunden haben, dann brauchen wir nicht gegen Sünde zu kämpfen und sie abzulegen, wenn wir nur zum Glauben an Christus gekommen sind. Mit anderen Worten, wir brauchen kein christliches Leben anzustreben, da wir schon Gnade und Vergebung haben. Eins ist richtig. Wir müssen nicht christlich leben, um Gnade bei Gott zu gewinnen und zu behalten. Das hieße, Christi Verdienst verleugnen und ihm die Ehre rauben. Darum sagt Paulus, »Ich werfe nicht weg die Gnade Gottes, denn wenn durch das Gesetz die Gerechtigkeit kommt, so ist Christus vergeblich gestorben.« Galater 2, Vers 21. Nein, etwas anderes treibt uns, christlich zu leben. Wir möchten es jetzt gerne aus Dankbarkeit für seine unbegreifliche Gnade und aus Liebe zu ihm, der alles für uns opferte. Wie Christus sagte, wer mich liebt, der wird mein Wort halten. Zwei Dinge im Leben eines Christen muss man auseinanderhalten. Das eine ist sein Leben mit Gedanken, Worten und Werken. Da kann er nicht streng genug sein, wenn es gilt, so zu sein, wie er sein müsste. Das andere ist seine Stellung vor Gott. Da kann er nicht genug seine eigenen Werke und Verdienste verachten und stattdessen Christus erhöhen. Da kann er nicht genug von sich selber wegsehen. Wenn es unser Leben betrifft, können wir nicht gewissenhaft und streng genug sein. Aber da sind wir gewöhnlich sicher und leichtsinnig. Wenn es gilt, Gnade bei Gott zu glauben, sollen wir uns frei und getrost auf Christi Verdienst verlassen. Aber da sind wir meistens allzu gebunden und furchtsam. Das geht auch aus 1. Johannes 2, Vers 1 hervor. Meine Kindlein, solches schreibe ich euch, auf dass ihr nicht sündigt. Das betrifft unseren Lebenswandel. Und ob jemand sündigt, so haben wir einen Fürsprecher bei dem Vater. Das betrifft den Glauben. Und reinigt uns von aller Untugend. Will man wirklich allein durch die Gnade in Christus selig werden, so ist man schon selig, ob man's glaubt oder nicht. Man soll sich nur zu Christus halten und Gnade für alles annehmen. Und der Herr will alles aus Gnaden geben, ohne Bezahlung. Die Vergebung der Sünden ist vollkommen. Sie umfasst alle Sünden, sowohl die Sünden, die wir geerbt haben, als auch die Sünden, die wir getan haben. Sie gilt für Zeit und Ewigkeit. Auch Christi Gerechtigkeit und Gnade sind ganz vollkommen und wären unaufhörlich. Sie kommen von unserem vollkommenen hohen Priester, der alle die selig machen kann, die durch ihn zu Gott kommen. Er lebt ewig und ist unser Fürsprecher. Darum heißt es in Daniel 9, Vers 24, dass eine ewige Gerechtigkeit durch Christus gekommen ist. Und in Psalm 89, Vers 29, ich will ihm ewiglich bewahren meine Gnade. Alle Sünden vergibt er, der dir alle deine Sünden vergibt, Psalm 103. Er wird alle unsere Sünden in die Tiefe des Meeres werfen, Micha 7, Vers 19. Ich tilge deine Missetat wie eine Wolke und deine Sünden wie den Nebel, Jesaja 44, Vers 22. Sofern der Morgen ist vom Abend, lässt er unsere Übertretungen von uns sein. Psalm 103, Vers 12. In dieser vollkommenen Vergebung wohnt der Gläubige. Und wenn er schwankt, ist der schwache Glaube oder der Unglaube die Ursache. Es kommt davon, dass er nicht immer auf Christus sieht, sondern etwas Tröstliches in sich selbst finden will. Daran denkt auch Franke, wenn er diese schönen Worte sagt. Solange der Mensch nichts in sich selber, aber alles in Christus findet, lebt das Herz in dem himmlischen Frieden und wird von Gott gestärkt und erquickt. Wenn aber das Herz sich überhebt und seine Seligkeit nicht alleine in der Vergebung der Sünden sucht und findet, so betritt man einen Weg, der voller Unruhe ist. Es ist darum nötig, dass man sich immer gottlos, verloren und verdammt ansieht und weiß, dass man auch mit den besten Werken ein Sünder ist, der verloren gehen müsste, wenn Gott mit ihm rechten würde. Wir müssen immer in Christus und seiner Gerechtigkeit eingeschlossen sein und unseren Trost und unsere Freude allein darin haben, dass Gott uns in Christus sieht. Wie Luther sagt, wir müssen uns das Reich Christi gleich wie ein schönes, großes Gewölbe vorstellen, das allerwärts über uns ist, so wie uns vor Gottes Zorn verbirgt und beschützt. Ja, wie in einem großen und weiten Himmel, allda lauter Gnade und Vergebung leuchtet, wovon die Welt und alle Dinge erfüllt werden, so daß dagegen alle Sünden kaum so viel sind wie der Funke gegen das große, weite Meer. Und obgleich die Sünden uns drücken, können sie uns dennoch nicht schaden, sondern müssen vor der Gnade wie Staub vergehen und zunichte werden. Die Neubekehrten suchen gern Trost in ihrer Sinnesänderung und den Gnadengaben, die sie empfangen haben. Suchen sie aber ihren Frieden mehr in dem, was die Gnade wirkt, als in Christus selbst, und wollen sie mehr Trost in ihrer Heiligung als in der Vergebung der Sünden haben, dann werden sie bald trocken und ohne Kraft sein. Sie werden unruhig und verlieren die Gewissheit, wenn sie sehen, dass alles an ihnen unvollkommen ist. Ja, wenn sie schließlich ganz arm im Geiste werden, meinen sie, dass sie noch gar nicht angefangen haben. Dann müssen sie aufs Neue, vielleicht auch zum ersten Mal, Frieden in Jesu Wunden suchen und ihre Hoffnung ganz auf die Gnade setzen. Wenn ich nicht bei der Gerechtigkeit in Christus bleibe und jeden Augenblick Vergebung der Sünden glaube, kann das Gesetz bald wieder eindringen und mich ängstlich und unruhig machen. Dann wird mein ganzes Christenleben schwach, und auch von der Heiligung ist keine Spur da. Wir müssen bedenken, dass die Vergebung das Erste ist und daraus alles kommt. So sagt Christus selbst, gleich wie die Rebe kann keine Frucht bringen von sich selber. Sie bleibe denn am Weinstock, so auch ihr nicht. Ihr bleibet denn in mir. Johannes 15, Vers 4. Ich bin der Weinstock, ihr seid die Reben. Wer in mir bleibt und ich in ihm, der bringt viel Frucht. Denn ohne mich könnt ihr nichts tun. Johannes 15, Vers 5. Es ist unser Gebet, dass er selber, der Anfänger und Vollender des Glaubens, uns zum rechten Glauben führe und darin erhalte bis ans Ende. Amen.